Ja, euch allen einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen, glaube ich, ein Vierteljahr nicht gesehen. Umso schöner, dass ihr doch noch an diesen Studienkreis denkt und euch erinnert, dass wir uns hier ab und zu treffen. Freut mich. Ich verspreche auch, dass ich in Zukunft wieder regelmäßig da sein werde. Was passiert heute Abend? Ich möchte heute Abend einen Vortrag halten zum Thema Buddhismus und Ökonomie. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten ja viel Anlass gehabt, Stichwort Finanzkrise, über ökonomische Fragen zu diskutieren oder zu trauern, falls wir Geld hatten. Und ich denke, es ist mal an der Zeit, sich wieder zu vergewissern oder überhaupt sich mal klar zu machen, was denn ethische Grundlagen von Wirtschaft, von ökonomischer Tätigkeit sein müsste. Und in diesem Zusammenhang den Buddha zu befragen, wie ich das ja immer gern mache. Der Buddhismus ist sicher ein Weg nach innen. Spiritualität ist ein Weg nach innen, ein Weg zur eigenen inneren Vervollkommnung. Aber genauso sicher hat auch der Buddhismus seine soziale, seine gesellschaftliche Dimension. Denn diese Lehren wirken ja auch in das menschliche Zusammenleben hinein. Auf der einen Seite schon dadurch, dass die allgemeinen ethischen Orientierungen ja etwas über das menschliche Zusammenleben sagen. Aber auch deshalb, weil jeder irgendwo in zwischenmenschlichen Kontexten steht und arbeitet und da einfach sich irgendwie auch buddhistisch verhält. Und deshalb ist es klug und vernünftig auch mal zu gucken, wie sieht das in meinem Kopf aus, wenn ich zu diesen Dingen befragt werde, wie werde ich meinen Lebensunterhalt, ja, meinen Lebenserwerb, wie kriege ich den hin? Was sind denn meine Maßstäbe, wie ich mich überhaupt in diesem Kontext verhalte? Wenn man jemanden fragt, der mit buddhistischen Themen nicht wirklich bekannt ist, wird man immer wieder auf zwei Vorurteile stoßen. Das eine sagt, Buddhismus ist eine Mönchsreligion. Man hat die Bilder vor Augen, was machen Mönche? Sie kleiden sich gelb-rot oder grau an, wie auch immer, betteln, kümmern sich um ihren Kram und ansonsten hört man nichts von ihnen. Und das Zweite, dass der Buddha über weltliche Dinge wenig gesagt hat. Angeblich hat er viel über Meditation gesprochen, über philosophische Themen, aber wenig über Dinge, die praktisch handhabbar sind, die etwas mit unserem alltäglichen Leben zu tun haben. Beides ist falsch. Zum einen war der Buddhismus nie eine Religion von Mönchen und Nonnen. Das hat schon vor 2500 Jahren nicht funktioniert, denn die Mehrzahl der Menschen damals waren schon Laien, die den Orden unterstützt haben. Hätte das damals nicht sozusagen ökonomisch funktioniert, hätte der Orden gar nicht existieren können. Und das Zweite, wenn man die vielen, vielen Worte, die von dem Buddha überliefert sind, einmal prüft, wird man feststellen, wie detailliert er zu manchen Dingen, zu lebenspraktischen Dingen, er Stellung genommen hat. Und ein bisschen was will ich davon heute euch präsentieren oder wenn ihr es schon ein bisschen in Erinnerung ruft. Zunächst gilt es mal festzustellen, dass der Buddha wörtlich sozusagen anrät zur ökonomischen Tätigkeit. Also nicht, zieht euch zurück, vergesst alles, sucht eine Höhle und lasst die anderen ihren Kram machen, sondern für den Otto-Normalverbraucher, das sind wir alle, rät er bewusst und gezielt zur ökonomischen Aktivität. Und er sagt, vier Dinge braucht es, oder vier Eigenschaften braucht es, um weltliches Glück zu erwerben. Und eine von diesen Eigenschaften, eine von diesen Formen, weltliches Glück zu erreichen, ist eben ökonomische, wirtschaftliche Aktivität. Das heißt bei ihm so, da erwirbt sich ein Mensch durch irgendeine Arbeit seinen Lebensunterhalt. Ist ja für viele schon ein Fremdwort geworden, dass man heute mit Arbeit sein Leben bestreitet. Ja? Also all die Zocker, die wir kennen, die wollen auch Geld verdienen, aber viele denken nicht dran, dass es mit Arbeit passiert, sondern sie haben andere Methoden oder suchen andere Methoden. Und hier wird einfach schlicht gesagt, schafft was. Ja? Macht was, tut was, arbeitet. Und dann wird es auch immer berechnet auf die Zeit vor 2500 Jahren, vor unserer Zeit heute, wird es da konkretisiert. Das heißt, da ist jemand, der Ackerbau betreibt und Viehzucht, Handel, oder er ist königlicher Beamter oder Handwerker. Also spätestens bei königlichen Beamten denkt man, ja, das gibt es noch nicht wirklich. Ja? Und trotzdem, bei diesen vier Beispielen, sind die Grundprinzipien von Ökonomie, von Wirtschaft aufgezeigt. Also landwirtschaftliche Tätigkeit und Viehzucht, das ist Produktion. Man stellt etwas her. Heute stellen wir andere Dinge her, neben Milch und Butter, aber man produziert etwas. Dann haben wir den Handel, das ist ein zweites Prinzip von Ökonomie, man muss die Dinge verteilen. Man muss sie irgendwie an den Mann, an die Frau bringen. Also ganze Bereich von ja, Umverteilung und Strategie. Dann haben wir den königlichen Beamten, das nennen wir heute Verwaltung. Ja? Wissen wir, was das ist. Und last but least, der Handwerker, der hier genannt wird, das ist heute Dienstleister. Also das ist ein bisschen das Geheimnis, dass man das, was der Buddha uns mitteilt, transportieren muss und transponieren muss in unsere Zeit. Sozusagen erkennen muss, was ist da heute noch dran. Und es wird uns oft so gehen, dass wir merken, wie aktuell das ist, was vor 2500 Jahren gesagt wurde. Also Produktion, Verteilung, Verwaltung und Dienstleistung sind die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und in dem Kontext wird von dem Buddha eine menschliche Eigenschaft nochmal besonders betont, die vielleicht auch nicht mehr den Stellenwert heute hat, wie sie früher mal hatte. Das ist nämlich die Wertschätzung von Fleiß. Neben anderen Eigenschaften, aber die Wertschätzung von Fleiß. Und da sagt er, da ist jemand tüchtig, nicht nachlässig, geschickt und verantwortungsvoll arbeitet jemand. Auf rechte Weise versteht jemand zu handeln und zu etwas anzuordnen. Also, Tätigkeit und die Eigenschaft dazu, die man braucht, um diese Tätigkeit aufrechtzuerhalten, ist Fleiß, Engagement, ja, Energieaufwand. Außerdem Sorgsamkeit noch, wenn man etwas sich erarbeitet, erschaffen hat, muss man auch aufpassen, dass es einem nicht irgendwie wieder durch die Finger zerrinnt, aber da komme ich später nochmal drauf zurück. So, das ist immer so ein Grundprinzip, dass der Buddha so eine Art Urökonom ist. Nur, der Unterschied ist, oder ein Wesensmerkmal ist, dass all die Fragen, die er aufwirft, eben nicht im Kontext, in dem Fall von Ökonomie, von Wirtschaft allein gesehen werden dürfen, sondern er immer versucht, Einzelfragen in einem größeren Zusammenhang zu verstehen. Denn nur aus dem größeren Zusammenhang kann man verstehen, wie Entscheidungen im Einzelfall zu beurteilen sind, ob sie richtig oder falsch sind. Und deshalb gibt es in Bezug auf jetzt unsere thematische Frage heute Abend, gibt es die zwei Dimensionen. Einmal, was sagt der Erwachte über Ökonomie selbst, über die Qualität einer solchen Ökonomie? Und zweitens, welche Rolle spielt denn Wirtschaften, unser Beruf, sage ich mal ein bisschen platt, im Gesamtkontext unserer spirituellen Entwicklung auch? Also es ist einmal die Reichweite von hier bis zur Tür, aber dann auch die Reichweite, dass wir außerhalb der Tür auch noch merken, da ist was los. Also die existenziellen Situationen, Gegebenheiten sind von einer großen Bedeutung. So, und da ist die erste Kategorie, die immer auftaucht, die Frage von Ethik. Frage von in dem Fall Wirtschaftsethik. Welche Grundprinzipien muss man einführen, dass man von einer Ökonomie, dass man von ihr sagen kann, die ist soweit in Ordnung. Und die Grundorientierung der buddhistischen Ethik ist bekannt. Ich sage es immer wieder, weil man die nicht oft genug wiederholen kann. Negativ formuliert sagt buddhistische Ethik, man soll nicht so handeln, dass man auf Kosten und zu Lasten anderer lebt. Also nicht glücklich werden wollen auf Kosten des anderen. mir geht's gut, aber schade, dass es dir deshalb schlecht geht. Oder positiv formuliert, dass man jeweils so handeln soll, dass die Motivation der Freundlichkeit, des Wohlwollens, der Solidarität, des Mitempfindens ist. Die Grund, sozusagen Orientierung von buddhistischer Ethik. Und wenn man das runterbricht auf 5 konkrete Sektoren, in denen man sich sozusagen bewähren sollte, dann sind wir bei den 5 Sila, die ihr auch hier schon mindestens 280 Mal gehört habt. Und heute kommt das 281. Mal. Ethik konkretisiert heißt immer, nicht töten, nicht verletzen, ja. Nichts zu nehmen, was einem nicht zusteht. Auf der Ebene zwischenmenschlicher Begegnung, Begegnung Mann-Frau, nicht sozusagen sich falsch verhalten. Auf der Ebene der Sprache korrekt sein, nicht irreführend reden, nicht lügen. Und was den eigenen Geist angeht, ihn möglichst nicht mit Alkohol, Drogen oder sonstigen bewusstseinstrübenden Mitteln noch mehr zu verderben, als er schon ist. Das ist das Grundprinzip. Und jetzt fragt man sich, aber du willst doch über Ökonomie reden, natürlich, aber da ist einfach die Kunst, die allgemeinen ethischen Orientierungen sozusagen auf die einzelnen Lebensbereiche zu beziehen und Schlussfolgerungen rauszuziehen. Und wenn man diese 5 vor Augen hat, wird man schon sehen, dass sie unmittelbare Auswirkungen auf unsere Fragestellung haben. Das fängt nämlich mit der Frage an, wie und auf welche Art und Weise man sich denn die materiellen Güter erwirbt, mit denen man es zu tun hat oder die man haben will. Und da hören wir immer wieder die Empfehlung, schafft euch was an. Ja? Ihr könnt etwas besitzen, ihr könnt etwas genießen, aber achtet darauf, dass ihr das, was ihr euch erwerbt, auf rechtmäßige Art und Weise erwerbt. Also nicht auf krummen Wegen, sondern auf rechtmäßige Art und Weise nach den Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Und da ist diese Grundprinzipien, die Grundprinzipien habe ich vorhin genannt, das ist Arbeit, Engagement, Einsatz von Energie. Da ist es, ich will den Buddha mal zitieren an der Stelle, da ist jemand, der sich seinen Besitz durch Aufbietung seiner Kraft erworben hat, durch seine Hände Fleiß, im Schweiße seines Angesichts, auf rechtmäßige, ehrliche Weise. Klingt anstrengend. Haben wir ein gutes Gefühl dabei. Ja, warum, werden wir noch verstehen. So, und das bedeutet konkret, dass diese Art von buddhistischer Ethik bestimmte Erwerbsquellen von vornherein ausschließt. Nicht alles machbar. Nicht alles, auch nicht alles, was legal machbar ist, ist für jemanden, der sich Buddhist nennt, machbar vom ethischen Gesichtspunkt her. Stichwort 1, Diebstahl, Übervorteilung, gewaltsame und betrügerische Bereicherung. Kann man sofort wegtun. Ist klar, weil sich das mit den 5 Zielen in keiner Weise in Deckung bringen lässt. Aber auch ausbeuterische Verhältnisse, ob die offensichtlich sind oder ob die subtil sind, ausbeuterische Verhältnisse haben auch keine Chance danach. Weil man da die Arbeitskraft anderer oder das Ergebnis der Arbeitskraft anderer sich aneignet, nicht von der eigenen Arbeitskraft lebt. Und in dem Kontext, den ich genannt habe, gibt es regelrechte Tabuberufe. Handel mit Waffen, ich hoffe, es ist keiner dabei. Handel mit Alkohol, mit Gift, mit Fleisch und mit Lebewesen. Weil da immer Töten mit verbunden ist oder die Absicht zu töten oder zumindest das in Kauf nehmen, dass jemand anders sein Leben verlässt. So, das war der Aspekt, wie komme ich zu den Dingen, die ich haben will und die ich brauche? Antwort, schaff was und sei ehrlich. Auf 2 Worte konzentriert. Und dann gibt es schon vor 2500 Jahren gute Anleitungen, wie denn die sozialen Beziehungen im Arbeitsprozess sein sollen. Also wir werden heute sagen, wie sich denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Verhältnis zueinander befinden. Und da gibt es ja, alte Empfehlungen. Und das Prinzip ist die wechselseitige Verpflichtung. Ich habe Verantwortung für dich, ihr habt Verantwortung für mich. Es ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen. Was die Arbeitgeber angeht, da wird gesagt, euer Hauptproblem ist Fürsorgepflicht und Großzügigkeit. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer gegenüber, und Großzügigkeit. Konkretisiert, ich zitiere, Arbeit nach Leistungsfähigkeit zuteilen. Also gucken, was kann jemand? Wo ist jemand überfordert? Wo kann ich eine Arbeit nicht zuteilen, weil es nicht funktioniert? Einen angemessenen Lohn zahlen. Wir diskutieren heute noch über Mindestlöhne. Ja, das ist da sozusagen angedeutet. Muss ein Lohn sein, von dem er auch irgendwie existieren kann. Bei Krankheit für Pflege sorgen. Wie lange hat es gedauert, bis die Lohnfortzahlung bei uns eingeführt worden ist? Nicht? Also, wenn ihr so wollt, vor 2500 Jahren gefordert. Nicht so konkret, aber vom Anliegen her. Und außergewöhnliche Annehmlichkeiten teilen mit dem Arbeitnehmer. Also vom Profit etwas abgeben. Also mal eine Gratifikation ausschütten. Weihnachtsgratifikation. Manchmal sage ich auch Boni dazu, aber das kommt nicht immer gut an. Kommt nicht gut an, ist out, ist auch nicht mehr in, habe ich zurückgezogen. So, aber umgekehrt gilt auch für den Arbeitnehmer, dass er bestimmte Verpflichtungen hat. Da genügt es nicht zu sagen, ich gucke am Monatsende oder Anfang, ob auf meinem Konto das Geld eingetroffen ist. Sondern muss auch eine Form des Gebens da sein. Zitiere, das klingt bitter. Früherer Arbeitsbeginn und späteres Arbeitsende als der Chef. Ja? Also mehr tun als der Chef. Muss man nachdenken drüber. Ehrlichkeit. Ist ein Thema am Arbeitsplatz heutzutage. Ja? Was ist mein und was gehört dem Laden? Was gehört der Firma? Was gehört anderen? Engagement bei der Arbeit. Könnte manchmal auch ein Prozent mehr sein. Nur, dass man sich daran erinnert. Ja? Das ist sozusagen eine Bringschuld des Arbeitnehmers. Und den guten Ruf des Arbeitgebers fördern, wird dann auch gesagt. Also genug Stoff zum Nachdenken. So, jetzt fragt man sich, oder immer kommt man an einer Stelle, wenn es um ethische Fragen geht, man fragt sich, warum soll ich es denn wirklich tun? Warum? Es klingt alles so schön, man wird aufgefordert, ein guter Mensch zu sein. Wie weit komme ich denn damit? Lohnt es sich denn, nach ethischen Maßstäben sich zu verhalten? Ist man damit am Ende der Dumme? Ja? Hat man nicht das Nachsehen, wenn man all die Punkte sozusagen beachtet und ist dann der Einzige und der einzige Depp sozusagen, der noch eine Moral empfindet und sonst keine mehr? Also warum Ethik? Warum ethisches Verhalten? Ist das nichts für schönes Wetter, wenn es allen gut geht? Aber was ist denn in Krisenbrust? Den Leuten schlecht geht, kann man sich dann ein solches Verhalten noch leisten? Kann man da noch ehrlich sein? Zur Erinnerung, buddhistische Ethik ist nie ein Appell. Ach, seid doch lieb. Ja? Seid doch nett zueinander. Seid doch anständige Menschen. Sondern buddhistische Ethik beruht immer auf Einsicht. Auf Einsicht in Realität. Und in dem Fall ist es die Einsicht, dass unser menschliches Handeln, unser Tun, in dem Fall ökonomische Aktivität, mit dem korrespondiert, was wir in dieser Welt erleben. Das sind, wie ihr wisst, keine Zufallsprozesse, das, was der Buddha Karma nennt, was als Tun von uns ausgeht, kommt als Ergebnis, als Erleben zu uns zurück. Und es geht nicht, das ist eine tiefe Einsicht, dass ein Einzelner auf Kosten anderer glücklich wird, oder eine Gruppe, oder ein Volk, ja, oder eine Rasse, was auch immer, oder ein Geschlecht, an sich auf Kosten von anderen sein Schaf ins Trockene zu bringen. Das geht vielleicht für den Moment, für so eine kurze Zeit, aber vom Prinzip her geht es nicht, weil all die Schlechtigkeit, die ich in mir habe, wieder zurückkehren. All das, was ich an richtig und gut mache, auch wieder zu mir zurückkommt. Also das Stichwort Karma, ethisches Verhalten deshalb, weil es unterm Strich das Vernünftigste ist, sich nach ethischen Maßstäben zu richten. Das individuelle Glück ist auf Dauer nicht ohne das kollektive Glück möglich. Und Ethik gilt deshalb für alle Lebensbereiche, und ist oder sollte auch für Ökonomie ein konstituierendes Element sein. So, jetzt können wir mal vergleichen mit unserer heutigen Lebensphilosophie. Wie läuft es denn bei uns? Was sind denn die Maßstäbe in unserer Gesellschaft? Und da habe ich den Eindruck, dass Ethik im wirtschaftlichen Denken eher eine Nebenrolle spielt, wenn es denn überhaupt als Wertfrage auftaucht. Wertfragen scheinen mir eher nebensächlich oder überhaupt nicht vorhanden. Das Denken in der Wirtschaft ist eher in mathematischen Größen, ja? In mathematischen Modellen. Wo kann ich wie viel verdienen? Wo kann ich wie viel Profit abschöpfen? Und da ist es unter ökonomischen Gesichtspunkten völlig egal, ob ich buddhistische Texte drucke und verkaufe oder ob ich Pornofilme oder Pornotexte verkaufe. Ökonomisch gesehen. Auch kein Unterschied, ob ich Hustensaft produziere oder Whisky, wenn der Profit am Ende stimmt. So, ein Prinzip ist oft die momentane Maximierung von Gewinn, egal wie sich das langfristig auswirkt. Ja, da wird nicht geguckt, welche Folgen etwas gesellschaftlich hat. Hauptsache sozusagen beim eigenen Portemonnaie stimmt alles. Also das private Vorankommen, privater Reichtum geht vor öffentlichem Reichtum. Wir haben ja oft privaten Reichtum und öffentliche Armut. Und dadurch gelingt es letztendlich nicht, dass die Ökonomie ihre eigenen und eigentlichen Aufgaben erfüllt, nämlich die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern es gibt eine Eigendynamik, eine eigene sozusagen Zielsetzung, die sich aus den Gesetzen der Ökonomie ergibt. Ganz abgesehen davon, dass die langfristigen Folgen dieses Denkens in sozialen Unruhen münden kann, in Fragen der Umweltverschmutzung wir sehr bald vor Probleme kommen. Nein, schon längst gekommen sind, ja, weil sozusagen der Gesamtrahmen dessen, was ich tue, nicht im Auge behalten wird. Schon auf der ökonomischen Ebene, jenseits sozusagen von ethischen Fragen. So, das war der erste große Block, um mal zu zeigen, welche Fragestellungen aus buddhistischer Sicht mit Ökonomie verbunden sind. Und ich will jetzt mal untersuchen, was denn das Ganze unter existenziellen Gesichtspunkten bedeutet. Also was heißt denn das für meine, für unsere langfristige Entwicklung, für das sozusagen spirituelle Feld, für die Entwicklung, die sich nicht auf den äußeren materiellen Teil unseres Lebens bezieht. Nur eines lehre ich, den Satz kennt ihr, nur eines lehre ich, das Leiden und seine Beendigung. Das ist das Kernthema jeder Spiritualität, insbesondere der buddhistischen Spiritualität. Wie kann Leiden in der Existenz, in unserem Leben und im Leben aller, wie kann das minimiert werden und wie kann das am besten ganz abgeschafft werden? Und das ist die Leitfrage, unter der sich auch jede ökonomische Überlegung sozusagen unterordnen muss. So, was sind die Hauptaufgaben der Ökonomie? Einmal ist es ganz schlicht, das wird euch nicht überraschen, es geht um die notwendige Erfüllung unserer Grundbedürfnisse. Essen, Schlafen, Kleidung, Medizin, wenn wir krank sind. Wenn das fehlt, also wenn das schon fehlt, wenn es da eng ist, dann ist Not, dann ist Leiden unmittelbar da. Deshalb brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ob sich Ökonomie um diese Dinge kümmern muss. Natürlich, sie müssen sich darum kümmern, dass diese Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und das galt damals selbstverständlich auch schon für Mönche und Nonnen. Also selbst für die, die aus diesem Lebensgetriebe sich abgesondert haben, die ihren eigenen schnelleren Weg zur Befreiung beschritten haben. Selbst die mussten auf diese vier Dinge zurückgreifen. Deshalb keine Frage, über die wir länger diskutieren müssen. Aber Ökonomie hat ja auch sehr viel mit sekundären Bedürfnissen zu tun. Ich will das an ein paar Beispielen mal deutlich machen. Also sekundäre Bedürfnisse, die nicht unsere Grundanliegen angehen, sondern wo sich darum dreht, unser Leben angenehmer zu machen, es schöner zu machen, einfach lustvoller, freudvoller zu machen. So, zwei Beispiele. Essen. Essen kann man, wenn einem der Magen knurrt, wenn man Hunger hat. Das ist ein Grundbedürfnis. muss gedeckt werden. Essen kann man aber auch, um einen schönen Geschmack zu haben. Aber man sagt, ach, hat geschmeckt, war gut. Ja, also ein sinnliches Erlebnis. Und Essen kann man auch in irgendwelche abstrusen Sphären hineinführen, wo man sich aus Südafrika ein Ei eines, weiß ich welchen Vogels einfliegen lässt, weil das unglaublich gut schmeckt. Ja. Das geht auch. Und da merkt ihr den Unterschied, alles das bedient Ökonomie. Aber es ist ein Unterschied, ob es um den Grundbedarf geht oder um irgendeine spinnerte Sache, die ich mir einfallen lasse bei einer Party. Das gleiche gilt für Kleidung. Wenn es jetzt Winter wird, ist ja fast schon Winter, ja, dann müssen wir was anziehen. Oder im Sommer, um uns gegen die Hitze zu schützen und um Plagegeister abzuwehren. Okay. Ist Kleidung ein Grundbedürfnis? Aber man kann sich auch anziehen, um einfach, wie ich heute jetzt, ne, guck mich an, einfach um nett auszusehen. Um schön zu sein, ja, für sich und andere. Oder man kann auch gar in abstruse Felder kommen, ich habe jetzt gerade an Lady Gaga gedacht, vielleicht kennt ihr die, ja. Da hat Kleidung nur eine ganz andere Funktion als das von unserem Grundbedürfnis. Und all das bedient Ökonomie. Und da fängt man spätestens an dem Punkt zu fragen, wie weit muss denn das gehen? So, und da ist die Tendenz, sagen wir jetzt, ich sage es nur in der Tendenz, aus buddhistischem Kontext eher freier zu werden, ja, von dem Überkandidelten, von dem, was nur so sekundär draufgepackt ist, eher freier zu werden als in diesen ganzen, ja, Moloch, in diesen ganzen Prozess des mehr und schöner und öfter und vielfältiger hineinzukommen. In der Tendenz. So, wie sieht das in unserer Wirtschaft heutzutage aus? Ich denke, da ist das Prinzip, eher die Bedürfnisse zu befriedigen, egal welche. Und vor allen Dingen geht es darum, ich überspitze ein bisschen, erstmal Bedürfnisse zu erzeugen, um sie dann zu befriedigen. Ja? Also nicht nur, dass man genug schon will und braucht, das reicht nicht aus, sondern muss erst noch künstlich Löcher aufgraben, um sie dann wieder zuzuschütten. Das ist ein Stück weit unser Lebensprinzip. Und da spielt es auch keine Rücksicht, welche Effekte diese Ökonomie im zweiten und dritten Glied hat. Ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Ob der Einzelne davon krank wird, ja, wenn ich meine Lebensmittel halt zu süß, zu fetten, zu sonst was mache, ob der krank wird, ist egal, Hauptsache die Kasse stimmt. Ob das bei mir sozusagen in der Kasse stimmt oder beim anderen, ist mir nicht egal, aber Hauptsache ich brauche das. Über Umwelt habe ich schon gesprochen. So, wenden wir den Blick jetzt mal auf die Frage, wenn ich mir was erarbeitet habe. Die ganze Zeit war die Frage, wie kommt man an die Sachen ran, die man braucht? Wie produziert man das? Unter welchen Gesichtspunkten? Jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn mit den Sachen um, wenn ich sie denn habe? Also wie ist denn die Seite des Konsums zu betrachten? Vier sinnvolle Möglichkeiten will ich euch nennen oder den Buddha an der Stelle mal zu zitieren. Und ihr hört einfach, was ihr mit eurem Geld macht, ob das in irgendeine dieser Kategorien reinpasst. Wenn ja, dann könnt ihr euch sozusagen freuen, könnt sagen, okay, Prüfung bestanden, alles in Ordnung. Seid nicht überrascht, aber der Buddha sagt, wenn man Dinge besitzt, wenn man was hat, soll man es sich selbst angenehm und befriedigend machen. Also nicht jetzt strenge Askese so. Angenehm und befriedigend machen, es Vater und Mutter, seinen Freunden und Gefährten angenehm machen. Also was davon haben, die Dinge auch nutzen. Also nicht da stehen haben und sagen, ja, ich besitze das alles, dann etwas draus machen. Das ist Konsum. Und hier wird gesagt, Konsum ist genauso natürlich und selbstverständlich wie auf der anderen Seite das Arbeiten. Selbstverständlich ist. Mit Sicherheit, nein, sich Sicherheit gegen Schwierigkeiten schaffen. Also Vorsorge nennen wir das heute, Daseinsvorsorge. Also was sparen, Lebensversicherung abschließen, für Notsituationen was zurücklegen, für Unvorhergesehenes. Dann kommt leider der Punkt, der uns nicht so angenehm klingt. Man soll seine Abgaben bestreiten. Nicht? Da heißt es noch Familie, okay, vielleicht hat man Alimente zu zahlen, das könnte darunter fallen. Gäste, man kann mal Gäste einladen und sagen, kommt erst mal heute bei uns. Ja? Ich habe gerade meine Lohntüte nach Hause getragen, ich gebe einen aus. Ungefähr. Also das Prinzip Teilen ist damit gemeint. Dann was Merkwürdiges, man soll Spenden an Dahingegangene geben, also an Verstorbene, an Menschen, die schon gar nicht mehr unter uns leben. Etwas seltsam, vielleicht können wir im Gespräch nachher drauf kommen. Auch darauf achten, da gibt es nur andere, die nicht mehr sichtbar sind. Und dann kommt das Unbeliebteste, König, Schäuble heißt der König heute, und wir nennen das Steuern irgendwo. Auch das ist ein Teil, wo wir das, was wir erarbeitet haben, sinnvoll und notwendigerweise ausgeben. Und an die Himmelswesen. Also sagen wir Kirchensteuer oder sowas. Oder das ist das Dana-Prinzip, das hier immer angesprochen wird. Also das sind die gesellschaftlichen Verpflichtungen, die wir haben. Und da ist der Ratschlag immer, großzügig zu sein, nicht zu sparen, wo es geht, ja, sondern sagen, okay, jedem kommt das zu, jeder kriegt das, was ihm zukommt. Jetzt kommt der vierte Punkt. Asketen und brahmisch Lebende mit Spenden fördern. Na, hier passt besser noch die Kirchensteuer. Ja. Dass man sieht, das Geld, das ich habe, dient eben nicht nur darum, diese vordergründig weltlichen Interessen zu befriedigen, sondern auch ein Teil gehört in den Bereich meiner spirituellen Entwicklung oder überhaupt des spirituellen Lebens in einem Land. Es kommt noch ein schöner Tipp von dem Buddha auch. Es ist alles aktuell irgendwo. Da sagt er, achte doch mal auf eine ausgeglichene Lebenshaltung. Ich sorge dafür, dass ihr einen angemessenen Lebensstandard habt. Angemessen. Stichwort Verschuldung, Überschuldung. Ja? Im privaten Bereich wie im öffentlichen Bereich. Da achtet man heute nicht mehr so sehr, was angemessener Lebensstandard ist, sondern befragt seine Wünsche und sagt, was ihr wollt, das ist angemessener Lebensstandard. So, jetzt lese ich das nochmal zu, was rechtes Maß angeht. Was ist maßvolle Lebensweise, fragt der Buddha sich selbst und gibt die Antwort. Da kennt der edle Sohn seine Einnahmen und seine Ausgaben und richtet sich demgemäß seine Lebensweise ein. Also er kennt die Einnahmen, er weiß, was schwarz auf dem Konto steht und er weiß auch, was er dafür ausgeben muss, um über die Runden zu kommen. Dann heißt es, er lebt nicht zu üppig und nicht zu dürftig. Wissend, auf diese Weise werden die Einnahmen meine Ausgaben übertreffen und nicht meine Ausgaben meine Einnahmen. Das ist eigentlich ganz einfach. Warum macht das keiner? Warum geschehen die Dinge nicht? Weil da sozusagen die Achtsamkeit in der Richtung nicht entwickelt ist, sondern man eher seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen, die irgendwo irgendwann aufsteigen, folgt. Und jetzt wird es brutal, jetzt werden ja gleich Negativbeispiele genannt, wo denn das Geld hinfließt, obwohl es da nicht so recht hin soll. Also wo das Wohlerworbene einfach dahin streicht. Vier Negativbeispiele werden genannt. Das erste ist ungeordnete Sexualität, Frauengeschichten. Weiber, sagt man heute so. Ja? Kein Kommentar. Jeder muss ja wissen, was mit seinem Geld passiert. Alkohol und Drogen ist noch so ein Punkt, wo man sehr schnell da in Dimensionen kommt, wo das Taschengeld eben kleiner ist als das, was die Dinge kosten, die man braucht. Spielsucht ist auch offensichtlich, weil Spielen hat man am Ende immer verloren. Und schlechter Umgang. Das ist ein bisschen das Tückische dabei, dass man oft in Gesellschaft ist, wo Prinzipien herrschen, die diesen Prinzipien hier nicht wirklich zu Pass kommen und man deshalb in Bahn gelenkt wird, die am Ende einen negativen Ausgang haben. Alles in allem kann man sagen, ist ein unmäßiger, unheilsamer, überzogener Sinnesgenuss. Zu viel von den Dingen dieser Welt brauchen, zu viel wollen und zu viel genießen. Ich will an der Stelle nochmal sagen, weil das häufig ja im Misskredit kommt, was der Erwachte da sagt, dass im Buddhistischen keine strenge Askese, kein Verzicht gepredigt wird. Also nach dem Motto, keiner darf etwas tun. Ihr müsst euch alles verbieten, dürft euch nichts gönnen, ihr müsst sozusagen in Sack und Asche gehen und ja, seid arm. Esst Wasser, nee, trinkt Wasser und esst Brot. Das ist nicht der Punkt. Wir haben ja schon vorhin gehört, dass der Buddha sozusagen gerade rät, sich auch was zu gönnen. Jetzt kommt es aber in einem Maß, in bestimmten Regeln, die für einen selbst und für die gesellschaftliche Dimension in Ordnung gehen. Also genießen ist erlaubt, aber mit bestimmten Regeln. Und eine dieser Regeln haben wir schon gekannt. Nur das genießen, was man sich auch rechtmäßig erworben hat. Das, was einem gehört, was einem zusteht. Sich was gönnen auch, ja, sich selbst gegenüber nicht geizig sein. Und dann ist der wichtige Punkt, nicht egozentriert genießen. Nicht zu sagen, ich allein, der Rest ist mir egal. Und sagen, komm, hier hast du auch. Also dieses solidarische Prinzip des Teilen, nicht das für sich allein behalten. Und der vierte Punkt, der ist entscheidend, weil er sozusagen in eine neue, andere Dimension hineinreicht, weil er sagt, nicht rauschhaft genießen. Also nicht über die Stränge schlagen. Nicht so genießen, dass man jedes Maß vergisst. Und vor allen Dingen nicht so genießen, dass man vergisst, dass es eine Dimension jenseits des sinnlichen Genießens gibt. Wer das nämlich vergisst, es gibt etwas, das darüber hinaus führt, der hat sich sozusagen jeden Zugang zu einer spirituellen Entwicklung verbaut. Wir können noch so sehr mitten im Gewühl sein, unserer sinnlichen Befriedigung, solange wir wissen, ich bin im Gewühl, aber es gibt eine Möglichkeit, darüber hinauszuwachsen, es gibt etwas Besseres, Tieferes, Befriedigenderes, solange ist die Zukunft offen. Wenn ich meine, das ist alles schon hier, ich muss noch mehr in die Vielfalt, ich muss noch schneller, öfter und billiger vor allen Dingen alles haben, dann schneiden wir uns jede Möglichkeit von einer inneren Entwicklung ab. Und ein letztes Beispiel noch, wie man auf der konsumtiven Ebene umgeht, wie man da sozusagen die richtigen Maßstäbe behält. Da ist die Empfehlung in einer Lehrrede, dass man ein Viertel für den täglichen Unterhalt verwendet, also für die Erfüllung von Verpflichtungen für Konsum. Ein Viertel. Zwei Viertel Reinvestition ins Geschäft. Also ich kann nicht alles, wenn ich ein Geschäft habe, abends in der Kasse als das empfinden, was ich ausgeben darf, sondern ich muss, dass der Laden läuft, wieder was zurückgeben. Ich muss einfach reinvestieren. Und das letzte Viertel als Daseinsvorsorge. Kann ja mal was Unvorhergesehenes passieren. Kann ja mal in der Zukunft eine Notsituation eintreten. Es kann ja sein, dass ich irgendwas mal am Meer brauche, was durch die Einnahmen zum entsprechenden Zeitpunkt nicht gedeckt ist. So, das waren jetzt zwei, kommt gleich zum Schluss, zwei Bereiche, wo Ökonomie eine Rolle spielt. Der eine Bereich ist, Ökonomie deckt unsere Grundbedürfnisse. Der andere Bereich ist, Ökonomie deckt unsere Bedürfnisse sekundärer Qualität, also Lebensstandard, erhöht unser Wohlempfinden im Leben. Und jetzt kommt ein dritter Punkt, der eigentlich entscheidende ist, weil hier ein zusätzliches Potenzial von Wirtschaft mit enthalten ist. Das ist die tertiäre Bedeutung der Ökonomie, weil nämlich jedes Wirtschaften auch die Grundlage dafür ist, für Leben, das andere, tiefere, höhere oder wie auch immer Ziele hat. Denke an Wirtschaft, an Wissenschaft, ich denke an Kunst und ich denke auch an Spiritualität. Und das soll sozusagen der Appell zum Schluss sein, nein, nicht der Appell, aber die Bitte um Aufmerksamkeit, dass ökonomisches Verhalten, eine gute ökonomische Situation eine exzellente Grundlage dafür sein kann, dass ich meinen spirituellen Weg gehen kann. Also wenn ich von morgens bis abends arbeite, abends müde ins Bett falle und das Geld gerade ausreicht, um Miete, Essen und Kleidung zu bezahlen, kann ich vielleicht am Sonntag in die Kirche gehen. Ja? Dann ist es aber aus. Aber wenn ich, wie manche von uns, so verdienen, dass wir sagen, ja, ich werde satt und es bleibt noch ein Euro übrig, bei manchen mehr, dann ist es doch die Grundlage zu sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und da kann man nur sagen, da fahre ich eben einmal mehr in Urlaub. Da kaufe ich mir eben noch, weiß ich, einen Anzug oder eine Hose oder Schuhe mehr. Da gehe ich eben noch einmal mehr in der Woche essen. Kann man alles machen. Aber dadurch wird nicht gesehen, das Potenzial einer gesunden ökonomischen Situation, das Leben in eine Dimension zu überführen, die über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und ich sagte am Anfang schon, dass der buddhistische Orden vor 2500 Jahren nur deshalb existieren konnte und sich ausbreiten konnte, weil die damalige ökonomische Situation in Indien Prosperation bedeutete. Da war was da, da war mehr da an Lebensmitteln, als unmittelbar gebraucht wurde von der Bevölkerung. Damit konnte man einen relativ großen Orden von Menschen unterstützen, die eben nicht in unserem Sinne ökonomisch tätig sind, sondern ihren spirituellen Weg, ja, sagen wir mal, hauptberuflich gehen. Damit sollte es mal Schluss sein. Atme durch, es ist vorbei und wir haben jetzt die Möglichkeit, über all das zu reden, was ich entweder nicht klar ausgedrückt habe, wo was fehlt oder wo ihr andere Meinung seid. Dreimal durchatmen und dann geht's los. Ja, wie? Ihr habt jetzt erwartet, dass ich eine Anlagenberatung oder so mache. Bitte?
Ich brauche nur eine Versicherung.
Ja, kann jemand eine Versicherung hier günstig anbieten? Bitte schön.